Sternengeschichten Folge 647. Marie Sarp, die Plattentektonik und die Berge im Ozean. Unsere Erde ist ein einzigartiger Planet. Es ist der einzige uns bekannte Planet, auf dem es Leben und sogar intelligentes Leben gibt. Es ist der einzige uns bekannte Planet, auf dem Leben überhaupt möglich ist. Das wird sich mit Sicherheit in Zukunft ändern. Wir werden Planeten bei anderen Sternen finden, die zumindest in der Theorie ebenfalls lebensfreundliche Bedingungen bieten. Aber auch jetzt schon können wir aus dem, was wir über die Ursachen für die Lebensfreundlichkeit der Erde wissen, Rückschlüsse darüber ziehen, wie häufig solche erdähnlichen und lebensfreundlichen Planeten im Universum sind, nämlich nicht sehr häufig. Auch wenn anderswo im Universum einige zweite Erden sein mögen, unsere Erde bleibt ein besonderer Ort. Und einer der vielen Gründe, der die Erde so lebensfreundlich, so besonders macht, ist die Tatsache, dass hier Plattentektonik existiert. Und dass das so ist, wissen wir noch gar nicht so lange, wie man denken würde. Und dass wir es wissen, haben wir auch der Arbeit der amerikanischen Geologin Marie Sarp zu verdanken. Mit Plattentektonik bezeichnet die Wissenschaft das Phänomen, dass die äußerste Schicht der Erde nicht eine einzige durchgängige Kugelschale ist, sondern aus vielen großen und kleinen Stücken besteht, den Kontinentalplatten. Durch die Dynamik im Inneren der Erde bewegen sich diese Platten und das Resultat sind Erdbeben, Vulkanausbrüche, die Bildung von Gebirgen und so weiter. Die Bewegung der Kontinentalplatten ist aber auch mit ein Grund, warum die Erde überhaupt lebensfreundlich für uns ist. Die Details würden in der Folge zu weit führen, aber die Plattentektonik ist zum Beispiel wichtig, um das Klima zu stabilisieren. Vulkanismus bringt zum Beispiel CO2 aus dem Erdinneren in die Atmosphäre. Das wird dann im Gestein gebunden und das Gestein wird wiederum durch das Absinken der Kontinentalplatten ins Erdinnere zurücktransportiert. Dieser langfristige CO2-Kreislauf ist wichtig, um die Erde lebensfreundlich zu halten. Die Bildung von Kontinenten und die Auseinanderbrechen hat jede Menge unterschiedliche Lebensräume geschaffen, die Evolution beeinflusst, Nährstoffe und Chemikalien recycelt und so weiter. Ohne Plattentektonik wäre die Erde nicht der Planet, der sie ist, und wir würden mit Sicherheit nicht auf ihr leben. Wenn wir wissen wollen, was Planeten lebensfreundlich macht und wo wir sinnvollerweise anderswo im Universum mit Leben rechnen können, dann müssen wir uns auch mit der Plattentektonik beschäftigen. Und das macht die Geologie ja auch sehr intensiv, das macht die Geophysik, das macht die Astrobiologie und so weiter. Aber bevor all diese Forschung stattfinden hat können, hat man erstmal darauf kommen müssen, dass so etwas wie Plattentektonik überhaupt existiert. Und das mit der Plattentektonik hat übrigens nicht Alfred Wegener erfunden, wie man vielleicht glauben könnte. Wegener, der deutsche Meteorologe, hat im Jahr 1915 seine Theorie der Kontinentaldrift veröffentlicht. Darin hat er festgestellt, dass die Umrisse der Kontinente ähnlich aussehen. So ähnlich, dass das eigentlich kein Zufall sein kann. Heute weit voneinander entfernte Kontinente wie Afrika und Südamerika, die waren früher nicht getrennt, so Wegener. Die waren alle Teil eines riesigen Kontinents, der irgendwann auseinandergebrochen ist. Die Bruchstücke sind dann auseinandergedriftet, bis die Erde so ausgesehen hat, wie sie heute aussieht. Das Problem war nur, Alfred Wegener hat nicht sagen können, warum das alles passiert und welcher Mechanismus dafür sorgt, dass Kontinente auseinanderbrechen und voneinander wegdriften. Und unter anderem deswegen hat sich diese Idee dann auch nicht durchgesetzt. Solche Mechanismen sind dann aber bald entwickelt worden, zum Beispiel vom österreichischen Geologen Otto Ampferer. Der hat sich das Innere der Erde dynamisch vorgestellt, mit Strömen aus geschmolzenem Gestein, die dann zur Bewegung der Kontinentalplatten führen. Auch andere haben ähnliche Ideen entwickelt, aber trotzdem hat sich diese Theorie der Plattentektonik nicht wirklich durchsetzen können. In der Geologie war die Mehrheit immer noch vom Fixismus überzeugt, also der Ansicht, dass sich die Kontinente eben nicht bewegen. Wenn, dann gibt's höchstens ein bisschen Bewegung in vertikale Richtung. Das heißt, die Erdkruste kann sich zum Beispiel aufwölben, Gebirge und ähnliches, die sind entstanden, weil sich die Erde im Laufe der Zeit abgekühlt hat und dabei geschrumpft ist und dabei ist die Kruste ein bisschen zerbrochen, hat sich ein bisschen verschoben und so weiter. Aber die enorme Dynamik, die im Inneren der Erde abläuft und an der Erdoberfläche für die Bewegung von Kontinenten sorgt, für Erdbeben und Vulkanausbrüche und so weiter, sowas hat man abgelehnt. Das war so bis in die 1960er Jahre. Erst durch die Arbeit der amerikanischen Geologin Marie Sharp ist buchstäblich Bewegung in die Sache gekommen. Marie Sharp wurde am 30. Juli 1920 geboren. Ihre Mutter war Lehrerin für Deutsch und Latein, ihr Vater ein Gutachter für das Landwirtschaftsministerium und ist deswegen durch die ganze USA gezogen, um Böden zu kartieren. Seine Familie ist ihm gefolgt und Marie hat ihm bei der Arbeit geholfen und so schon von Kindheit an gelernt, wie man Karten erstellt. Ihr Vater hat ihr auch gesagt, dass sie im Leben nach einer Arbeit suchen soll, die sie gern hat und die ihr Spaß macht. Während ihres Studiums an der Universität Ohio ist Marie das aber schwer gefallen. Sie hat ihr Hauptfach ständig geändert, mal Englisch, mal Musik, mal Mathematik. Aber als Frau hat man damals nicht viele Möglichkeiten gehabt. Lehrerin, Sekretärin und Krankenschwester waren die Optionen für Marie Sharp und nichts davon hat ihr Spaß gemacht. Aber dann, im Jahr 1941, hat Japan den amerikanischen Stützpunkt Pearl Harbor angegriffen, die USA sind in den Zweiten Weltkrieg eingetreten und auf einmal gab es jede Menge Jobs, die niemand mehr machen hat können, weil die Männer alle im Krieg waren. Also haben die Frauen die Lücken füllen müssen und eine dieser Lücken hat Marie Sharp in der Geologie gefunden. Mit einem Studium der Geologie, da kann man, so die Werbung der Uni damals, danach einen Job in der Erdölindustrie kriegen. Also hat Marie Sharp Geologie studiert und einen Job bei einer Ölfirma bekommen. Aber der hat ja auch nicht so wirklich großen Spaß gemacht, also ist sie nach New York gegangen, um dort nach größeren Herausforderungen zu suchen. Im Amerikanischen Museum für Naturgeschichte, wo sie es zuerst versucht hat, hat sie diese Herausforderung nicht gefunden, aber dafür an der Columbia-Universität. Dort hat der Geophysiker William Maurice Ewing gearbeitet, der durchaus überrascht war von ihrer vielseitigen Ausbildung, aber nicht beeindruckt genug, um sie auch entsprechend einzusetzen. Er hat sie als Zeichnerin eingestellt, die basierend auf den Daten der Geologen Karten und Ähnliches erstellen soll. Im Lauf der Zeit waren es aber dann vor allem die Daten eines Geologen, die sie fast ausschließlich bearbeitet hat, nämlich Bruce Heason, der fast gleichzeitig mit Marie Sharp an der Universität Columbia zu arbeiten angefangen hat. Und nein, das wird jetzt keine Liebesgeschichte, Sharp und Heason haben tatsächlich nur zusammengearbeitet, nicht mehr. Und was haben die beiden so gearbeitet? Sie haben Daten gesammelt und ausgewertet. Oder besser gesagt, Heason hat Daten gesammelt, denn die Daten, um die es geht, sind tiefen Messungen der Ozeane. Dafür muss man mit einem Schiff übers Meer fahren. Und das durfte Sharp nicht, weil sie eine Frau war. Ihr Job war es, aus den Daten von Heason und jeder Menge Messungen anderer Leute herauszufinden, wie der Grund des Ozeans aussieht. Damals hat man noch gedacht, dass da eh nicht viel zu sehen ist. Am Grund der Meere ist mehr oder weniger eine Ebene ohne besondere Eigenschaften. Okay, hier und da gibt's ein paar Aufwölbungen, ein paar Gebirge, wenn man so will. Das bisschen an Daten, das man bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts gesammelt hat, das hat zum Beispiel auch gezeigt, dass sich da mitten durch den Atlantik von Nord nach Süd eine Zone zieht, wo der Ozean nicht ganz so tief ist. Aber unter dem Wasser, da sollte es definitiv nicht so aussehen wie am Land. Das war die damals vorherrschende Meinung. Und die Auswertung der Daten, die war gar nicht so einfach. Ein Schiff hat damals nur per Echolot die Tiefe messen können. Und auch nur die Tiefe an genau dem Punkt, an dem man gerade eben misst. Da wird ein Schallsignal durchs Wasser geschickt und dann wartet man, bis es wieder zurückkommt. Aus der Zeit, die es dauert, bis der Schall am Ozeanboden reflektiert wird, kann man die Tiefe bestimmen. Sharp hat also Unmengen solcher Einzelmessungen gehabt, verteilt über das ganze Meer, immer dort, wo die Schiffe gerade langgefahren sind. Aber irgendwann hat sie bei ihrer Auswertung dann einen Schwung mehr oder weniger komplette Profile an Messungen bekommen. Einmal quer über den Atlantik von Ost nach West. 6 Stück insgesamt, also vereinfacht gesagt 6 Linien, die anzeigen, wie tief der Atlantik entlang dieser 6 Linien ist. Und dort hat sie dann das gesehen, was man schon gewusst hat, nämlich, dass sich in der Mitte des Atlantiks eine Erhebung befindet. Sie hat aber auch entdeckt, dass in der Mitte dieses Gebirges eine Art tiefes Tal ist. Das war neu. Und Marie Sharp war überzeugt, dass es sich um einen Grabenbruch handelt. Heason hat das für Quatsch gehalten und hat die Sache mit dem Grabenbruch als Girl Talk bezeichnet, also als Frauengeschwätz. Um den Grund für diese Ablehnung zu verstehen, muss man wissen, was es bedeutet, wenn da wirklich ein Grabenbruch ist. So ein Grabenbruch, der ist im Wesentlichen eine tiefe Spalte, die dort entsteht, wo die Erdkruste gedehnt wird. Und was kann die Erdkruste dehnen? Plattentektonik, war Sarp überzeugt. Dort, wo neues Material, wo Magma aus dem Inneren der Erde nach oben steigt, da muss ein Riss entstehen und die Kontinentalplatten links und rechts davon werden auseinandergeschoben. So entsteht ein Grabenbruch und wenn sich sowas im Atlantik befindet, dann wäre das ein starker Beleg dafür, dass Plattentektonik tatsächlich existiert. Hiesen war aber, so wie fast alle in der Geologie damals, Anhänger des Fixismus und hat alles abgelehnt, was nach Plattentektonik aussieht. So oder so, die beiden haben weiter Daten gesammelt und Karten gezeichnet. Sie durften aber keine exakten Karten mit Höhenlinien malen, beziehungsweise sie durften das schon, aber die hat die amerikanische Navy als geheim eingestuft, also hat man sie nicht veröffentlichen können. Deswegen haben Sarp und Hiesen angefangen, physiografische Karten zu zeichnen. Das sind Karten, die die Erdoberfläche so zeigen, wie sie zum Beispiel aus einem tief fliegenden Flugzeug aussehen würde. Also Karten, die die physischen Eigenschaften der Landschaft zeigen, wo man Erhebungen erkennen und auch die Landschaftsformen und Strukturen sehen kann. Solche Karten kennt man aus jedem Atlas. Das sind die Karten, auf denen man sofort die Gebirge, Wälder und Wüsten sieht und die sich nicht mit den politischen Grenzen der Länder aufhalten. In der Zwischenzeit hat Sarp auch Gesellschaft im Büro bekommen, nämlich Howard Foster, dessen Aufgabe war es, Daten von tausenden Erdbeben in Karten einzuzeichnen. Und dabei haben die beiden bemerkt, dass sich die Erdbeben genau dort ereignen, wo Sarp in ihren Karten die Grabenbrüche lokalisiert hat. Und mittlerweile war auch Hiesen überzeugt von den Grabenbrüchen und der Plattentektonik. Und die Übereinstimmung mit den Erdbeben, die war ein weiterer Beleg dafür, dass die Plattentektonik real ist. 1956 ist die erste Karte des Atlantiks der beiden veröffentlicht worden. Die Arbeit, die war aber noch nicht vorbei. Noch mehr Daten sind eingearbeitet worden aus dem Mittelmeer, aus dem Indischen Ozean und so weiter. Außerdem gab Streit zwischen Bruce Hiesen und William Morris Ewing, dem Chef der Abteilung. Ewing hat Hiesen jetzt aber nicht rauswerfen können, weil der eine unkündbare Stelle an der Uni gehabt hat. Also ist stattdessen und ungerechterweise einfach Murray Sarp gefeuert worden. Aber Hiesen hat noch Forschungsgelder von der Navy gehabt, mit denen er Sarp bezahlt hat und die hat jetzt eben nicht mehr an der Uni, sondern von zu Hause aus gearbeitet. Die schönste Karte des Meeresbodens, die wurde 1975 veröffentlicht. Das National Geographic Magazin hat sie in Auftrag gegeben und dafür eine Zusammenarbeit von Sarp und Hiesen mit Heinrich Behran angeregt. Der österreichische Grafiker, der hat zu dem Zeitpunkt einen ganz eigenen Stil entwickelt, wie man Panoramakarten zeichnet, vor allem damals der österreichischen Alpen. Und wer schon mal in Österreich Skifahren war und sich die Karten mit der Übersicht über die Pisten angeschaut hat, hat genau diesen Stil schon gesehen, der nicht nur wissenschaftlich, sondern auch künstlerisch sehr eindrucksvoll war. Die fertige Karte des Ozeans, die die drei gemacht haben, die sieht auch heute noch beeindruckend in ihrer Ästhetik aus, auch wenn wir mittlerweile natürlich sehr viel mehr wissen als damals. Aber all die Karten, die Murray Sarp gemeinsam mit Bruce Hiesen und später mit Heinrich Behran gezeichnet und veröffentlicht hat, die haben maßgeblich dazu beigetragen, dass sich im Lauf der 1960er Jahre die Meinung der wissenschaftlichen Gemeinschaft geändert hat. Heute zweifelt kaum noch jemand daran, dass Plattentektonik stattfindet. Murray Sarp hat das später so beschrieben. Ich denke, unsere Karten haben zu einer Revolution im geologischen Denken beigetragen, die in gewisser Weise mit der kopernikanischen Revolution vergleichbar ist. WissenschaftlerInnen und die breite Öffentlichkeit erhielten erstmals ein relativ realistisches Bild eines riesigen Teils des Planeten, den sie selbst nie sehen konnten. Die Karten wurden breit rezipiert und weit verbreitet. Sie brachten die Theorie der Kontinentaldrift in den Bereich rationaler Spekulation. Man konnte den weltumspannenden mittelatlantischen Rücken sehen und erkennen, dass er mit Erdbeben zusammenfiel. Die Grenzen der Platten wurden sichtbar, was rasch zur umfassenderen Theorie der Plattentektonik führte. Und heute wissen wir auch, welche wichtige Rolle Marie Sarp dabei gespielt hat. Damals ist der Ruhm im Wesentlichen Bruce Hiesen zugefallen und die Arbeit von Sarp wurde ignoriert. Aber auch darüber ist sie nicht unglücklich gewesen. 1999, 7 Jahre vor ihrem Tod am 23. August 2006, hat sie einen Artikel über ihr Leben und ihre Arbeit mit folgenden Worten beendet. Ich habe den Großteil meiner wissenschaftlichen Laufbahn im Hintergrund gearbeitet, aber ich hege absolut keinen Groll. Ich fand, ich hatte großes Glück, einen so interessanten Beruf zu haben. Die Entdeckung des Grabenbruchs und des mittelozeanischen Rückens, der sich über 40.000 Meilen um die ganze Welt zieht, das war etwas Bedeutendes. So etwas kann man nur einmal entdecken. Größer als das kann man auf diesem Planeten nichts finden.